Wenn Sie in den letzten Tagen etwas ins Schwitzen gekommen sein sollten, können wir beruhigen. Bei uns ist das eine Ausnahmeerscheinung. An anderen Stellen der Erde aber völlig normal. Tagestemperaturen von 40 Grad und mehr gehören in Arizona im Südwesten der USA zur Tagesordnung. Dort sind kühlere Temperaturen die Ausnahme, außer man verlässt die Metropolregion um Phoenix, Scottsdale oder auch Tucson und fährt gen Norden. Dort sinken dann die Temperaturen etwas, aber nur, weil das Gelände ansteigt und Höhen von 2000 Metern durchaus normal sind. Klar, dass man da eher durchatmen kann. Deshalb gilt für die Sommermonate Arizona bitte nur im Norden. Da ist es tagsüber mit 30 Grad immer noch warm genug. Deutsches Reiseradio mit Rüdiger Edelmann heute unterwegs, wo man Western Feeling erleben kann. Northern Arizona, Grand Canyon und mehr. Wer dorthin reist, wird an einer Stadt nicht vorbeikommen, denn sie liegt verkehrsgünstig an der Kreuzung von zwei großen Interstates. Und sie war auch schon in früheren Zeiten so etwas wie ein Verkehrsknotenpunkt.
Flagstaff, Arizona, eine Stadt der besonderen Art und ein Beispiel dafür, dass Arizona nicht gleichbedeutend ist mit Kaktuswüste, großer Hitze. Flagstaff liegt im Norden und ist umrandet von grünen Wäldern und Bergen. Die Landschaft erinnert ein bisschen an Mittelgebirge, allerdings befindet man sich hier auf einer Meereshöhe von 2100 Metern. Dementsprechend gibt's kühle Nächte im Sommer und reichlich Schnee im Winter. Skitechnisch kann man sich dann in der Arizona Snow Bowl austoben. Aber auch im Sommer haben die Stadt und ihre Umgebung viel zu bieten. Richard und Sherry Mangum machen Stadtführungen und kennen sich bestens aus.
Auf jeden Fall empfehlen wir den Grand Canyon. Der ist einzigartig. Wer Geisterstädte mag, dann Jerome, indianische Ruinen, Walnut Canyon und Wapatki. Alles in allem 3-4 Tage ist natürlich nicht viel Zeit.
As far as the town goes, I think definitely that people should try to take in Lowell Observatory.
Und was die Stadt betrifft, das Lowell Observatorium, schließlich wurde hier der Planet Pluto entdeckt, das Museum von Nord-Arizona. Da erfährt man viel über unsere Frühgeschichte. Und wer im Sommer da ist, sollte mit uns beiden auf eine Stadtführung kommen, um etwas über die Geschichte von Flagstaff zu erfahren.
I would suggest that they come with Dick and I on a historic walking tour.
Apropos Geschichte, Flagstaff gibt's seit,
It was an event that happened in 1876. There was a group of young men who were coming west.
Das war 1876. Da zogen hier ein paar junge Männer durch auf dem Weg nach Westen. Es war der 4. Juli, unser Unabhängigkeitstag. Und sie hatten natürlich eine Fahne dabei. Sie campten ein paar hundert Meter von hier im Wald und am Morgen hackten sie die Äste von einer Pinie ab, benutzten sie als Flagstaff, als Fahnenmast und hielten ihre Zeremonie ab. Dann zogen sie weiter, nahmen die Fahne mit. Der Flagstaff aber blieb hier stehen.
Dem Baum folgte dann bald ein Eisenbahnercamp und als die Bahn dann fuhr, war der Ort zumindest so groß, dass man einen Namen brauchte. Schön, dass sich einige Bewohner an die Camper in der Wildnis erinnerten. Flagstaff wuchs schnell und erreichte eine absolute Blüte, so um 1930. Dies verdankt die Stadt der Eisenbahn und vor allem einer legendären Straße.
Für die amerikanische Psyche bedeutet westwärts immer Freiheit, neue Chancen, neues Land, der Beginn eines neuen Lebens. Neben der ursprünglichen Eisenbahnstrecke gab es immer schon einen Weg für Kutschen. Später hat man dann die Autostraße den vorhandenen Wegen folgen lassen. So kam die Straße hier durch und wurde 1926 zu einem Teil der Route 66.
Came through here and later in 1926 they picked this path for Route 66.
Und damit sind wir bei der nächsten Attraktion von Flagstaff. Route 66, die amerikanische Straße schlechthin. Hier ist sie noch in voller Schönheit vorhanden. Route 66, die legendäre Ost-West-Verbindung zwischen Chicago und Los Angeles, einmal quer durch Amerika. Das war bei der Fertigstellung 1926 revolutionär. Endlich gab es eine Verbindung, auch wenn die Reise nach wie vor lang und anstrengend war. Die 66 hatte in der Regel die Breite einer mittleren Landstraße, bestand überwiegend aus aneinandergereihten Betonplatten Und das hieß, dass mehr als 200 Meilen pro Tag kaum drin waren. Der wirtschaftliche Aufschwung entlang der Straße war damit garantiert.
Das brachte neues Leben in die Städte. Die Reisenden brauchten Benzin, Hotels, Restaurants. Das Gewerbe blühte dementsprechend, weil die Route 66 direkt durch ihre Stadt ging.
Und wer lange unterwegs war, der suchte abends auch seinen Spaß. Der Spaßtempel der Route 66 ist in Flagstaff. Der Museum Club an einem Freitagabend. Von außen wie ein Blockhaus, drinnen eine Mischung aus Bierkneipe, Dorfdisco und Jagdhütte. Die Liveband spielt mittelprächtigen Country Rock und auf der Tanzfläche sind 2 Dutzend Pärchen mit Western Dancing zugange. Dazu braucht man die entsprechenden Klamotten und ganz wichtig Stiefel. Das Boot-Scooten, also so ein auf dem Boden schleifender Tanzschritt. Das geht übrigens am besten zum Country Swing und der heißt Shit Kickin' Music. Der Museum Club machte 1931 auf und wurde bald zum Treffpunkt aller tourenden Country-Musiker und allen, die es gern mal verrückt haben. Der Beiname des Clubs, The Zoo, kommt nicht von ungefähr. Besitzer Martin Sinsucci ist stolz auf die Liste der Künstler, die bei ihm aufgetreten sind.
Der berühmte Willie Nelson hat hier gespielt für $700. Das war im August 68 und er fand so klasse, dass er im Januar 69 wiederkam für $600. Heute kriegst du ihn nicht mal für 100.000, aber hier waren sie sowieso alle. Jeder, der in der Country-Musik mal eine Bedeutung hatte, der hat auch hier gespielt.
Und auch ganz andere Durchreisende aus Deutschland haben schon den Weg in den Club gefunden.
Also 30 kleine Autos, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen hatte, fuhren hier beim Museumsclub vor. Es waren Trabis und die Fahrer kamen rein und erzählten, dass sie die Trabis von Deutschland aus eingeflogen hätten, nur um mit ihnen die Route 66 abzufahren.
Die Legende Museum Club lebt, im Gegensatz zur Straße selbst. Der wurde in den späten 50ern der Gar ausgemacht. Das ging ganz einfach durch den Bau der Interstate.
Einer der bekannten amerikanischen Radiokommentatoren hat mal gesagt, du kannst auf einem Highway durch ganz Amerika fahren, ohne irgendwas Interessantes zu sehen. Das ist richtig. Die Route 66 wurde immer als Hauptstraße Amerikas bezeichnet. Die Straße ging mitten durch die Städte. Als die Freeways kamen, passierte genau das Gegenteil.
Das war der Niedergang der 66. Und der wirtschaftliche Niedergang vieler Städte am Rand der ehemaligen Main Street of America. Was bleibt, sind ein paar Kilometer alte Straße und eine Legende.
Ein paar Kilometer historische Route 66 gibt es auch rund um Flagstaff. Insbesondere wenn man weiter nach Westen fährt in Richtung Williams. Wer die Hauptstraße verlässt, findet noch alte, teilweise ungeteerte Straßenabschnitte mit all der Nostalgie, die man von der 66 erwartet. Holzhäuser, alte, runtergekommene Tankstellen und ein paar Diners. Es ist gewissermaßen die Zeitmaschine zurück in die 1920er Jahre. Noch mehr Nostalgie erwartet einen dann in Williams, denn dort stehen das Depot und der Bahnhof der Grand Canyon Railways.
Ausflugslaune. Wir stehen auf dem Bahnhof von Williams, Arizona. In wenigen Minuten soll der Dampfzug der Grand Canyon Railways die etwa 3-stündige Fahrt zur Südkante des Canyon antreten. Lokomotivführer Dick über die Maschine, die uns ziehen soll.
Es ist eine 280-Zweirad-Anordnung. Die Lok wurde 1910 von der American Locomotive Company in Richmond, Virginia gebaut. Wir haben sie hier komplett restauriert. Dampfloks sind zwar sehr viel arbeitsintensiver als eine Elektro- oder Diesellok, aber sie haben noch eine Persönlichkeit, da macht es Spaß, auf so einer Maschine zu arbeiten.
Na, dann starten wir durch. Der Bahnhof verschwindet, der Zug fährt durch die offene Prärielandschaft.
Die Strecke, auf der wir jetzt fahren, wurde 1901 eingeweiht. Es war die erste Möglichkeit, eine größere Anzahl von Menschen zum Grand Canyon zu bringen. Vorher musste man die Postkutsche nehmen. Da war man den ganzen Tag unterwegs, wenn alles glatt ging. Aber meistens machte eins der Pferde schlapp oder ein Rad brach und du durftest die Nacht im Freien verbringen. Mit der Eisenbahnverbindung kamen die Hotels am Canyon Canyon und die anderen Gebäude. Bis 1929 fuhren die meisten Leute mit uns zum Grand Canyon. Dann wurde die Route 66 fertiggestellt und immer mehr kamen mit dem Auto.
29 was the first year that more people arrived at the Grand Canyon by car than arrived by train.
Die Stimmung ist gut im Zug. Okay, die Fahrt kostet richtig Geld, aber dafür gibt es dann unterwegs auch kostenlos Kaffee, Muffins und die unvermeidliche Cola sowie Entertainment.
I'm back in the saddle again. Out where a friend is a friend. Where the longhorn cattle feed on the moldy chips and wheat. Back in the saddle again.
Es ist einfach eine Menge Spaß, darüber hinaus sehr bequem und es ist ein richtiges Western-Erlebnis. Getränkeservice, Musiker an Bord und du kommst an nur 200 Meter von der Südkante des Canyons an. Da kannst du dich umtun und vor allem die Aussicht genießen.
Und so dampft der Zug Richtung Grand Canyon. Dort angekommen wartet das, was sich eigentlich weder durch Erzählen noch durch Urlaubsdias beschreiben lässt. Naturgewalt pur. Du stehst an der Kante eines der Naturwunder unserer Erde. Der Colorado hat im Lauf der Jahrtausende eine Landschaft geformt, die unglaublich, fast unwirklich erscheint. Der Atem stockt, über einem schwebt ein kalifornischer Kondor und du lässt deinen Alltag, dein Normalleben, deinen Stress hinter dir. Grand Canyon, was ist wichtiger im Leben als dieser Moment?
Er ist schwer beschreibbar, der Grand Canyon. Noch schwerer ist es mit dem Gefühl, das einen ereilt. Unendliche Weite, scheinbar unendliche Tiefe, grenzenlose Naturgewalt. Man kann das auf ganz unterschiedliche Weise wirken lassen. Auslüge in den Canyon machen, an der Kante entlang wandern oder einfach nur hinsetzen und schauen. Dieses Naturschauspiel ist einfach überwältigend. Irgendwie lässt sich auch kaum nachvollziehen, dass das vermeintlich kleine Flüsschen da unten, der Colorado, im Lauf der Jahrtausende eine solche Schneise durch die Felsen gegraben haben soll. Der Grand Canyon ist etwa 450 Kilometer lang, zwischen 6 und 30 Kilometern breit und bis zu 1800 Meter tief. Und auf der gesamten Strecke gibt es nicht eine Nord-Süd-Verbindung. Im Westen ist das Wasser des Colorado durch den Hoover-Damm aufgestaut. Da gibt's eine Überfahrt und im Osten gibt es einen Übergang bei Page. Die tatsächliche Erschließung haben weit vorher aber ganz andere Menschen geleistet. Und das mit einer hochstehenden Kultur und Zivilisation. Die wurde den Indianern immer abgesprochen. Wer das Museum of Northern Arizona in Flagstaff besucht, lernt viel dazu.
Arizona ist Indianerland und über kaum eine andere Bevölkerungsgruppe gibt es mehr Missverständnisse. Das weiß auch Edwin Wade, der Vice President des Museums of Northern Arizona in Flagstaff.
Die Leute wollten nicht zur Kenntnis nehmen, wie hochentwickelt die indianische Kultur war und ist. Es ist auch viel romantischer, das Bild vom büffeljagenden Indianer mit dem Messer zu sehen. Das aber ist nicht die Realität.
Diese Vorurteile sind einer der Gründe für die Existenz des Museums.
Indianer werden als sterbende Rasse angesehen. Wir vom Museum haben gesagt, schaut, ihr habt das alles gemacht, seid unsere Lehrer, unsere Kuratoren. Und so haben auch wir eine große amerikanische Geschichte.
Und das, was man zu sehen bekommt, ist wirklich atemberaubend. Nein, nicht die Überreste eines Naturvolks, sondern Zeugnisse einer hochentwickelten Kultur.
Hier, wo wir stehen, haben Menschen gelebt, bereits vor 15.000 bis 18.000 Jahren. Die Zivilisation ist vergleichbar mit der von Ägypten oder Babylon, mit großen Siedlungen, mit bis zu 5.000 Einwohnern.
In which very sophisticated cities with 5,000 or more people lived in these areas.
Wer hier war, hat sich getrennt vom Bild des Tomahawk-schwenkenden Halbwilden und ist vermutlich noch verlegener angesichts der Abschlachtung und Ausrottung von Menschen in der immer noch jungen Geschichte der weißen Amerikaner.
Thank you.
Auch wenn das viele Amis nicht wahrhaben wollen, große Teile der indianischen Kultur sind mit der Besiedlung des Westens schlicht platt gemacht worden. Im Bestreben um Ausdehnung wurde weder auf Menschen noch auf Geschichte und Kultur Rücksicht genommen. Das Schicksal der Indianer wurde immer öfter mit der Umsiedlung in Reservate besiegelt. Die lagen selbstredend an den Orten, an denen sich kein weißer Siedler niederlassen wollte, und so entzog man den eigentlichen Besitzern des Landes ihren Lebensraum. Ein gutes Beispiel für ein Reservat in menschenverachtender Umgebung ist das der Navajo auf dem Weg von Flagstaff nach Page am Lake Powell. Auf etwa 200 Kilometern gibt es nur einen Rastplatz an der Strecke, und wer bisher immer per Telefon erreichbar war, muss zur Kenntnis nehmen, dass im Reservat die Mobilfunkverbindung selbstverständlich zusammenbricht. Das ändert sich erst kurz vor Page an der Glen Canyon Staumauer. Dahinter liegt eines von Nordamerikas größten Wasserreservoirs.
Nächstes Ausflugsziel von Flagstaff aus, der Lake Powell. Das heißt eine Autofahrt von etwa 3 Stunden. Unterwegs kriegt man wieder Arizona aus dem Bilderbuch. Rote Felsen, Kakteen, Wüste und eine Landstraße, die schon mal eine halbe Stunde geradeaus geht. Auf dem Weg fährt man durch ein Navajo-Reservoir und kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass hier Menschen leben. Dann irgendwann ein paar Häuser, die Staumauer des Glen Canyon Dam und dann der See. Ein Süßwassersee quasi mitten in der Felswüste. Stephen Ward, PR-Direktor des einzigen Hotels am See, klärt auf.
Der See entstand durch den Bau der Glen Canyon Staumauer 1963 und fast 20 Jahre später war er fertig, der zweitgrößte künstliche See der Welt. Das Seeufer hat eine Gesamtlänge von 3100 Kilometern. 96 Canyons wurden mitgeflutet. Da kann man in Canyons reinfahren, die vom Wasser aus 400 Meter nach oben gehen, bei nur 10 Meter Breite, Wassertiefe um die 40, 50 Meter. Ein gefluteter Canyon also, auf dem man prima Boot fahren kann.
Lake Powell liegt in 2 US-Bundesstaaten. Der größte Teil in Utah, aber Arizona hat das Glück, dass auf seinem Gebiet die Wawib Lodge und Marina gebaut wurde, der Tourist sich also über Arizona annähert. Im Sommer gehen sogar die Uhren anders in Utah. Es ist eine Stunde später. Doch was soll's, auf dem See spielt Zeit keine Rolle. Lake Powell ist Trinkwasserreservoir und Freizeitparadies. Man kann in der Wawib Lodge wohnen, Hausboote mieten oder, wie diese Familie aus Deutschland, ein Schnellboot.
Weil nur mit diesem Powerboot erreicht man die Rainbow Bridge. Mit kleineren Booten, das ist zu weit, das sind rund 50 Kilometer darunter. Und wir möchten gern darunter fahren und uns das anschauen.
Die Rainbow Bridge ist die ohnehin schon spektakuläre Fahrt über den See wert. Der Ausflugsdampfer braucht dorthin so 2,5 Stunden.
Eine der populärsten Ausflüge ist der zur Rainbow Bridge. Das ist ein nationales Naturdenkmal, die größte natürliche Steinbrücke der Welt. So groß, dass du das Weiße Haus in Washington bequem unter der Brücke durchschieben könntest. Hier am See kann man Hausboote mieten. Wir haben 500 Stück, und Schnellboote kann man auch mieten, zum Wasserskifahren oder zum Angeln.
Die Hausboote sind die Hauptattraktion des Sees. Ungefähr 500 Stück gibt's. Man findet an Bord alles, was man zum Leben auf dem Wasser braucht. Koje, Küche, Kühlschrank und meistens auch eine Angel zum Fischen. Auf dem Sonnendeck ein Grill, und so spannen viele Amis ein paar Tage aus. Kein ganz billiger Spaß, aber auf den Booten, die in der Hauptsaison bis zu $4,000 pro Woche kosten, kommen auch bis zu 12 Personen unter. Amerika wieder mal ganz anders.
Es ist schon ein seltsames Land. Die Landschaft und auch die Entfernungen sind echte Herausforderung. Schade, dass dabei die USA so schändlich mit Menschen und auch mit den natürlichen Ressourcen umgehen. Der Lake Powell hat durch den Wasserbedarf im entfernten Kalifornien und durch immer weniger Regen inzwischen fast die Hälfte seines Wassers eingebüßt, und die Situation wird nicht besser. Letztlich kümmert es aber kaum jemanden. Allenfalls ein paar belächelte Wissenschaftler machen sich regelmäßig unbeliebt. Die verbliebenen Indianerstämme wären wirtschaftlich ohne den Tourismus ruiniert, denn normale Einnahmequellen in natürlicher Umgebung sind hier ein Fremdwort. Mit einem künftigen Präsidenten mit Perücke und nationalistischer Gesinnung würde das übrigens nicht besser. Mal vornehm ausgedrückt. Deutsches Reiseradio unterwegs im Norden Arizonas. Danke fürs Zuhören und so long.